RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Auch wurde nach israelischen Angaben der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden getötet. Im Westen des Irans wurden große Raketenstandorte bombardiert. Die Zahl der Toten im Iran ist unklar. Bisher war von 130 die Rede. Eine örtliche Menschenrechtsorganisation geht von über 400 aus. Bei Gegenangriffen des Irans auf Israel kamen bisher mindestens 14 Menschen ums Leben. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Nach dem Absturz der Air India-Maschine in Ahmedabad ist auch der zweite Flugschreiber gefunden worden. Darauf sind die Gespräche der Piloten und Fluglotsen gespeichert. Der andere Flugschreiber mit Daten über Höhe und Geschwindigkeit war schon vorgestern gefunden worden. Bisher ist unklar, was den Absturz ausgelöst hat. An Bord der Maschine starben 241 Menschen, am Boden weitere 38. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es einen Angriff durch Vermummte mit Schlagwerkzeugen gegeben. Sie konnten unerkannt fliehen. Zwei Teilnehmer der Veranstaltung wurden leicht verletzt. Brandenburgs Innenminister Wilke verurteilte vor Ort den Angriff.
Dieses Land besteht auch auf den Füßen, dass wir das Recht haben auf Meinungsäußerung und Demonstrationen und Versammlungen. Und wenn man das nicht mehr gefahrlos machen kann, dann geht es uns alle an. Das heißt, dieser Angriff dort war nicht einfach nur ein Angriff auf eine Veranstaltung, sondern ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens. Und deswegen auch etwas, was wir allesamt auch, wo wir uns gegen zur Wehr setzen müssen, was wir so nicht akzeptieren dürfen.
Brandenburgs Innenminister René Wilke. In Berlin-Halensee soll ein Mann am Nachmittag 24 Steine und Steinplatten auf die A100 geworfen haben. Sie fielen von einer Böschung aus 8 Meter tief. Laut der Polizei wurden mindestens 5 vorbeifahrende Autos getroffen. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand aber niemand. Ein Zeuge hielt den 30-Jährigen von weiteren Würfen ab und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen Magdeburg 26-32. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht dichte Wolken und Regen, vereinzelt Schauer und Gewitter, die lassen später aber nach, 16 bis 15 Grad. Morgen bewölkt, aber trocken, bei bis zu 24 Grad. Die Zeit 22.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir beginnen mit einer Unwetterwarnung. In Teilen von Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt können sich vermehrt unwetterartige Gewitter entwickeln, die zu größeren Gebieten zusammenwachsen können. Dabei können örtlich Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel bis 3 cm Durchmesser und Sturmböen bis 85 km/h auftreten. Vereinzelt sind auch schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen. Kleinräumig sind aber auch Regenmengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Und dann blicken wir auf die Straßen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. A7 Flensburg Richtung Hannover. Die Sperrung zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wurde vorzeitig aufgehoben. Und Berlin noch. Der Verlauf A100, A113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montag 5 Uhr, bis morgen früh, also gesperrt. Kommen Sie auf jeden Fall gut an.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt wie immer vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info. Mein Name ist Carsten Fick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir beginnen diese Infonacht ganz aktuell, und zwar in der kanadischen Rocky Mountains. Dort treffen in diesen Stunden nämlich die Staats- und Regierungschefs der 7 größten Industrienationen ein. G7-Treffen, heute die Anreise, morgen geht's dann offiziell los. Und mit dabei der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und auch US-Präsident Donald Trump wird vor Ort sein. Extra für ihn wohl sogar die Tagesordnung etwas entschärft. Eine gemeinsame Abschlusserklärung ist nicht unbedingt geplant. Gab ja schon mal etwas Unmut, weil der US-Präsident aus Verärgerung über eine Abschlusserklärung seine Unterschrift zurückgezogen hatte. Diesmal allerdings soll es dann doch wesentlich harmonischer zugehen.
'Cause every day there's another forest fire, the glaciers melt away, the steeps keep getting higher.
Erstklässlerin Maya singt über Waldbrände, schmelzende Gletscher und die furchtbaren Kriege auf der Welt. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen und Kameraden der Grundschule von Banff in den kanadischen Rocky Mountains hat sie sich dieses Lied ausgedacht und ein Video davon aufgenommen. Es geht um die Probleme der Welt und darum, dass wir Veränderung wollen, sagt Maya.
It's about the world issues and what we want to change.
Das Musikvideo von Maya und ihren Mitschülern wird schon in wenigen Stunden ein ganz besonderes Publikum finden. Die Staats- und Regierungschefs auf dem G7-Gipfel in Kananaskis. Gut 40 Kilometer von ihrem Heimatort Banff entfernt. Eine idyllische kleine Touristenstadt, umgeben von spektakulären Berglandschaften, dichten Wäldern und türkisblauen Seen.
This is like a little easygoing town and it's
das ist eine kleine, unbekümmerte Stadt und der G7-Gipfel bringt eine Menge negative Energie hier rein, weil Leute die Region hier jetzt mit den Politikern in Verbindung bringen. Und Politik ist eben kontrovers.
Obviously that's a controversial topic,
sagt Brooklyn, die in Banff zu Hause ist. Selbst mit Protesten im Ort wird gerechnet, vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. Auf den sind die Kanadier gerade nicht besonders gut zu sprechen. Und auch viele Touristen haben kaum nette Worte für ihn übrig.
He's not going to be of any advantage to that summit.
Er wird nicht sinnvoll zu diesem Gipfel beitragen, das wissen wir. Auch die Gipfelagenda wurde extra Trump-gerecht gestaltet. Reizworte wie Klimawandel wurden völlig ausgespart. Nicht mal eine Abschlusserklärung wird es wohl geben. Zu weit liegen die Positionen auseinander. Entschieden hat das Gastgeber Mark Carney, Kanadas Premierminister, der deutlich besser mit Trump klarkommt als sein Vorgänger Trudeau. Die beiden verstehen sich.
He's a very nice guy, by the way, Mark.
Er ist ein netter Kerl. Wir haben einige gute Gespräche gehabt. Wir werden sehen, was passiert. Zum diesjährigen G7-Gipfel sind auch viele Gäste eingeladen. Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Indien, Australien oder Mexiko. Mark Carney wolle bewusst auch weniger große Mächte und ihre Interessen in die Diskussion einbinden. Wenn sie nicht mit am Tisch säßen, würden sie Teil der Speisekarte.
Middle powers must compete for interests and attention, knowing that if they're not at the table, they're on the menu.
Auch dabei der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er hofft darauf, dass die G7-Staaten sich darin einig werden, den Druck auf Russlands Präsident Putin zu erhöhen. Zum Beispiel durch Sanktionszusagen von US-Präsident Trump. Es ist klar, dass wir sehr nah an wichtigen Sanktionsentscheidungen sind und nur im Dialog können wir eine Übereinkunft darüber treffen, um die Finanzierung von Putins Krieg zu stoppen oder ihn zumindest zu reduzieren. Die Erwartungen vieler Beobachter an diesen Gipfel sind eher gedämpft. Ob es bei den wichtigen Themen, zu denen auch die US-Strafzölle oder die Eskalation im Nahen Osten gehören, wirklich handfeste Fortschritte gibt, ist fraglich. Die kleine Maya aus Banff würde sich das jedenfalls wünschen, damit sie und alle anderen Kinder auf der Welt eine sichere und gute Zukunft haben können.
The mightiest forest begins with a single seed.
Ja, die darf auf jeden Fall aussingen. Vor dem G7-Treffen in Kanada, unsere Korrespondentin Giselle Uecker war das. Soweit also die Atmosphäre, die Vorzeichen für diesen Gipfel. Gehen wir nochmal live nach Kanada in die Nähe von Banff. Unsere Korrespondentin Julia Kastein ist für uns vor Ort. Frau Kastein, wenn schon eine gemeinsame Abschlusserklärung, wie gehört, nicht unbedingt vorgesehen ist, wie würden Sie die Erwartungen an diesen Gipfel beschreiben?
Ja, ich würde sagen, die sind tatsächlich, was am Ende verbindliche Vereinbarungen angeht, beispielsweise eher gering. Die größte Hoffnung, dass es eben keinen Eklat wie 2018 noch einmal gibt, als Donald Trump eben seine Unterschrift unter ein Abschlussdokument wieder zurückgezogen hat, weil er sich so über Justin Trudeau, den damaligen kanadischen Ministerpräsidenten, geärgert hat. Die Vorzeichen dafür sind insofern auch ganz gut, dass dies ja quasi ein Gipfel der Neulinge ist. Von den 7 Vertretern der G7-Staaten sind 4 zum ersten Mal dabei. Friedrich Merz ist einer davon, Keir Starmer, Großbritanniens Premier auch und auch der Gastgeber beispielsweise. Insofern sind das gute Chancen, nochmal einen Neustart anzufangen mit Donald Trump. Bisher läuft das auch ganz gut. Einige haben ja schon Arbeitsgespräche mit ihm gehabt, haben ihn besucht, wie beispielsweise Friedrich Merz. Und insofern hoffen sie, dass sie ihm noch ein bisschen sozusagen mehr um den Bart gehen können, sage ich mal salopp. Friedrich Merz formuliert es so: besser mit Donald Trump reden als über ihn.
Und Themen, die zu besprechen wären, gibt's ja auch genug. Der Krieg gegen die Ukraine, die weltweiten Zollstreitigkeiten und dann natürlich der Angriff Israels auf den Iran und die Gegenschläge. Inwieweit wird dieses letztere Thema den Gipfel eventuell bestimmen?
Ja, das dürfte schon eins der wirklich großen Themen werden in diesen kommenden zwei Tagen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat das vor seinem Abflug aus Berlin ja auch selbst gesagt, dass diese Eskalation jetzt ganz oben auf der Agenda steht. Und er hat davor gewarnt, dass der Konflikt sich eben noch auf weitere Staaten ausdehnen könnte und gesagt, dass er wenigstens darauf hofft, dass man sich bei G7 darauf verständigt, dass der Iran keine Nuklearwaffen haben darf. Ob das in Form einer gemeinsamen Erklärung möglich ist, das ist eben die große Frage. Präsident Trump warnt ja auch den Iran vor Angriffen, vor allen Dingen gegen amerikanische Ziele, droht damit Vergeltung schon, hat aber auch bei Truth Social behauptet, dass es momentan sehr viele Gespräche über einen Deal gäbe, um diesen Konflikt zu beenden. Wie genau, das hat er nicht versprochen, aber es wird sicher darüber gesprochen werden, davon können wir ausgehen.
Der kanadische Gastgeber hat ja auch diverse Gäste zu diesem Gipfel eingeladen. Am Dienstag wird der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Gibt es in diesem Punkt eventuell die Hoffnung, dass die G7 da eine gemeinsame, eine starke Position gegenüber Russland erreichen und damit vielleicht auch Donald Trump zu mehr Druck auf Russland bewegen können eventuell?
Naja, also es ist nach wie vor beispielsweise unklar, ob Trump sich mit Volodymyr Selenskyj zu einem bilateralen Gespräch trifft. Der ukrainische Präsident wünscht sich das natürlich. Das Weiße Haus hat es noch nicht verraten. Gleiches gilt auch fast für alle anderen Treffen der jenseits der offiziellen, etwa auch, ob Selenskyj sich mit dem deutschen Bundeskanzler trifft und in welchem Format. Die Europäer werden sicher versuchen, Donald Trump dazu zu überreden, härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Das ist ja das Thema schon seit vielen Wochen. Aber ob Trump sich dazu jetzt schon bei G7 bereit erklärt, oder überhaupt, oder ob er diese Entscheidung leicht verschiebt auf den NATO-Gipfel, der ja schon eine Woche später stattfinden wird in Den Haag. Ja, das ist auch noch, ich kann es leider immer nur wiederholen, eine große offene Frage an diesem Gipfel.
Ja, bleiben wir nochmal bei Donald Trump. Gerade groß den 79. Geburtstag noch gefeiert oder feiern lassen. Wie sehr steht er bei diesem Gipfel eventuell auch unter Erfolgsdruck? Inwieweit braucht er positive Schlagzeilen?
Ja, ich würde schon sagen, dass Donald Trump unter Druck steht, aber gar nicht so sehr wegen der Proteste gegen seine Politik, die es ja gestern auch gab im ganzen Land in den USA verteilt. Diese Proteste tut er ja eher ab nach dem Motto, wer gegen ihn ist, ist entweder verrückt oder kriminell, sondern weil es einfach wirtschaftlich nicht gut läuft für ihn. Die Handelskriege, die er angezettelt hat mit fast allen G7-Partnern, die er jetzt trifft in diesen Tagen hier in Kananaskis, dem Tagungsort in der Nähe von Banff, die schaden ja vor allen Dingen den USA und seinen Wählern auch massiv. Und deshalb sind hier vielleicht noch die größten Fortschritte zu erwarten, aber wie konkret die dann auch immer sein mögen.
Bleibt auch offen, ja. Blicken wir vielleicht dann noch auf die deutsche Rolle für Friedrich Merz, der erste G7-Gipfel. Wie geht er in diese Tage in Kanada vielleicht auch? Und das ist ja auch extrem wichtig, die vielen bilateralen Gespräche, die es bei diesen Gipfeln ja auch am Rande immer gibt. Wie geht er in diese Tage?
Also ich glaube, Friedrich Merz kommt gut präpariert und das liegt vor allen Dingen eben daran, dass er sein erstes Aufeinandertreffen mit Donald Trump schon hinter sich hat. Er war ja vor gut 10 Tagen im Weißen Haus und dieses Treffen im Oval Office, das lief vor allem im Vergleich zu anderen Treffen, wie wir da in den vergangenen Monaten erleben konnten, beispielsweise mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, aber auch mit dem südafrikanischen Regierungschef. Da lief es für Friedrich Merz deutlich, deutlich besser. Beispielsweise hat Donald Trump ihn ausführlich für sein gutes Englisch gelobt und so weiter. Also ich glaube, da sind die Vorzeichen schon ganz gut, dass es wirklich eine konstruktive Arbeitsatmosphäre sein könnte für Friedrich Merz. Auch die meisten der anderen Neulinge hat er ja schon getroffen, beispielsweise Keir Starmer und natürlich sowieso den alten Hasen in dieser Runde, Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten. Also ich würde denken, für Friedrich Merz sieht das nicht schlecht aus.
Julia Kastein, live aus Kanada, vor dem G7-Gipfel, der morgen offiziell beginnt.
Ja, das G7-Treffen betrifft ja nicht nur die 7 wichtigsten Industrieländer, auch andere Staaten erhoffen sich da ja Impulse von diesem Gipfel. Südafrika hat in diesem Jahr zum Beispiel den Vorsitz der G20-Staatengruppe inne und ist als Gast zum Treffen in Kanada eingeladen. Präsident Ramaphosa will sich unter anderem mit Donald Trump, aber auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Stefan Überbach berichtet aus Johannesburg.
Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa hat klare Erwartungen an das Treffen in Kanada. Der Gipfel sei eine wichtige Gelegenheit, um internationale Partnerschaften zu stärken und Südafrikas Führungsrolle innerhalb der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zu festigen, sagte Ramaphosa vor seiner Abreise. Südafrika hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe inne. Das Land will in dieser Funktion auch die Interessen des sogenannten globalen Südens vertreten und macht sich für ein gerechteres Wirtschaftssystem stark. Dabei geht es neben Armutsbekämpfung und Klimafinanzierung auch um Energiepartnerschaften und kritische Rohstoffe. Südafrika verfügt über große Vorkommen an Platin, Mangan oder seltenen Erden, die für die Produktion von Batterien und Windrädern und für die Wasserstofftechnologie gebraucht werden. Ramaphosa will erreichen, dass afrikanische Länder künftig nicht mehr nur die Rohstoffe liefern, sondern auch in die Weiterverarbeitung eingebunden sind und stärker als bisher von der Wertschöpfung profitieren. Am Rande des Gipfels will sich der südafrikanische Staatschef auch mit US-Präsident Trump treffen. Bei seinem Besuch in Washington vor 3 Wochen hatte Ramaphosa den Vorwurf der USA, in Südafrika würden weiße Opfer eines Völkermords entschieden zurückgewiesen. Das Treffen mit Donald Trump bezeichnete er im Anschluss als wichtigen Schritt hin zu einem Neustart der Beziehungen beider Länder. Die Tür für weitere ernsthafte Verhandlungen sei geöffnet. Dabei werde es vor allem um Handelsthemen gehen. Die USA haben Strafzölle von 30% auf südafrikanische Produkte wie Autos, Autoteile oder Zitrusfrüchte angekündigt, bisher aber noch nicht in Kraft gesetzt. Südafrika befürchtet den Verlust tausender Arbeitsplätze, sollten die Zölle tatsächlich eingeführt werden. Sprechen will Ramaphosa auch mit Bundeskanzler Merz. Deutschland ist für Südafrika einer der wichtigsten europäischen Partner.
Stefan Überbach vor dem G7-Gipfel. Soweit unser erster Schwerpunkt in dieser Nacht um 22.17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Ja, das hat es noch nicht gegeben in Deutschland. Einen Veteranentag. Ein Veteran, dieses Wort kommt aus dem Lateinischen. Vetus heißt so viel wie alt oder erfahren. Bei über 100 Veranstaltungen kreuz und quer im Land standen die rund 10 Millionen ehemaligen, aber auch noch aktiven Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Mittelpunkt. Und Verteidigungsminister Pistorius, der war auf einer Veranstaltung in Hamburg mit dabei. Reinhard Postelt berichtet von dort.
Hamburgs Rathausmarkt wirkte wie der große Appellplatz eines Kasernenhofs. 400 Studierende der Helmut-Schmidt-Bundeswehr-Universität marschierten auf, teils in den grauen Heeresuniformen, teils in den blauen der Marine. Vor den Augen ihrer Angehörigen nahmen sie Haltung an.
Augen gerade aus, Paradeaufstellung, rührt euch!
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte bewusst eine öffentliche Beförderung junger Soldatinnen und Soldaten für den Veteranentag gewählt. Neben der Tradition wollte er auch den Aufbruch hervorheben nach der Zeitenwende des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Studierenden hätten den Weg in die Bundeswehruniversität deshalb nicht leichtfertig beschritten.
Es wird Ihre Generation sein, die unter schwierigen Bedingungen führen muss. Zaudern Sie nicht, handeln Sie. Legen Sie Ihre Freiheit des Denkens nicht ab.
Nun würden Sie die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Frieden schultern. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hob die veränderte weltpolitische Lage hervor.
In einer Zeit der globalen Krisen und Konflikte, in der mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder Krieg in Europa herrscht, ist uns die Bedeutung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen Angriffe von außen und innen wieder deutlicher geworden.
Dann widmete sich der Verteidigungsminister den 10 Millionen Veteranen der Bundeswehr. Der Bundestag habe ja beschlossen, jeden 15. Juni zum Tag der Veteranen zu machen. Ein großer Schritt, so Boris Pistorius.
Ich bin persönlich sehr froh, dass unsere Gesellschaft diese Wertschätzung deutlich sichtbarer zeigt als in der Vergangenheit. Was verdient mehr Würdigung und Respekt, als sich in den Dienst unseres Landes zu stellen, als für unser aller Sicherheit, für Frieden, Demokratie und Freiheit einzutreten?
Anschließend wurden die 400 Studierenden feierlich befördert, zum Leutnant oder zum Leutnant zur See. Lasst euch feiern, rief der SPD-Verteidigungsminister den frisch Beförderten zu und ergänzte, vor wenigen Wochen hätten hier auf Hamburgs Rathausmarkt 40.000 Menschen den Aufstieg des HSVs gefeiert in die Bundesliga. Nun feiere Hamburg die Leutnants und die freuten sich wirklich.
Es war sehr, sehr schön, dass das so offiziell mal in Hamburg stattgefunden hat, am Rathaus. Das ist schon was ganz Besonderes, was auch so eine Wertschätzung ausdrückt für die Bundeswehr. Das ist was ganz anderes als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
War ein schöner Tag.
Gar nicht zum Feiern war rund 250 Bundeswehrgegnern aus dem linken Spektrum zumute. Zwar waren es viel weniger als erwartet, aber der friedenspolitische Sprecher der Hamburger Linken, David Stob, hielt den öffentlichen Beförderungsappell für aus der Zeit gefallen.
Darum lehnen wir das ab, was hier auf dem Rathausmarkt stattfindet, weil es sich einschreibt in eine Tradition des Feierns von Militärischem, was auch darauf gerichtet ist, Gesellschaft vorzubereiten auf militärische Lösungen. Das ist ja jetzt das, was auch einige mit einer geistigen Zeitenwende fordern, und das lehnen wir ab.
Polizeikräfte aus Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten den Rathausmarkt weiträumig abgesperrt. So verhallte der Protest der Linken. Die Sperren hielten auch mehrere Dutzend Veteranen ab. Sie hatten keine Einladung und wurden, obwohl sie wütend ihre alten grauen Wehrpässe in die Luft reckten, nicht auf den Rathausmarkt vorgelassen.
Reinhard Postelt berichtete über den Veteranentag in Hamburg. Aus den Augen, aus dem Sinn, nach dieser Devise haben Menschen schon immer gern ihren Müll beseitigt. Sehr beliebt als Müllhalde ist seit jeher das Meer. In seinen Weiten und Untiefen verschwinden auch große und auch gefährliche Objekte auf Nimmerwiedersehen. Sogar Atommüll wurde in den vergangenen Jahrzehnten im großen Stil dort abgeladen. Auch an 50 Stellen im Nordostatlantik, also in den Seegebieten rund um Europa. Eine wissenschaftliche Mission will jetzt 4 Wochen lang dort nach Müllfässern suchen. Cornelia Kirchner berichtet.
Man kann es sich heute nur noch schwer vorstellen, aber in den vergangenen Jahrzehnten sind weltweit rund 200.000 Tonnen Atommüll in den Weltmeeren versenkt worden. Das schätzt die Internationale Atomenergiebehörde. Auch Europa hat sich daran beteiligt, sagt Pedro Nogueira vom Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven.
Der radioaktive Müll im Nordostatlantik wurde zwischen 1959 und 1983 von 9 Ländern, vor allem Großbritannien, Frankreich und Deutschland, entsorgt. Und stammen aus Forschung, Medizin und die Atomindustrie.
Die rund 200.000 Fässer mit leicht strahlendem Atommüll liegen im Nordostatlantik verteilt und sie sind gewollt undicht und geben Radioaktivität ab.
Die Freisetzung von den Radionukliden war Teil des Entsorgungskonzepts. So, die Freisetzung sollte langsam erfolgen, damit die Radionukliden langsam verdünnen können. Heute wissen wir, dass das falsch war und sich eigene Radionukliden nicht verdünnt haben, sondern sich in die Nahrungskette eingereicht haben.
Die Forscher wollen in der Tiefe rund um den Atommüll Meerestiere fangen und auch Proben vom Meeresboden nehmen, um die radioaktive Belastung zu messen. Keine leichte Aufgabe.
Die Tiefe ist ein Problem für solche Probennahmen und die genaue Position von den Gefäßen. Dafür haben wir ein Team an Bord, die ULIX einsetzen. Das ist eine der modernsten AUVs der Welt. Das ist ein autonomes Unterwasserfahrzeug, der bis zu einer Tiefe von 6000 Meter tauchen kann und kann die Meeresboden scannen und auch gleichzeitig Fotos machen.
Erste Ergebnisse sollen im September vorliegen. Mit Katastrophennachrichten rechnet der Forscher Pedro Nogueira aber nicht.
Meine Erwartung ist, dass ihn leicht kontaminiert mit Radionukliden sowie Americium und Plutonium. Allerdings, wir hoffen, dass die Dosis relativ niedrig sind, sodass sie leider nicht unter dieser Kontamination.
Was bedeutet das alles für uns Menschen, die doch gern Fische und Meeresfrüchte essen? Pedro Nogueira sieht da keine Probleme.
Wir haben zum Beispiel in die Ostsee, ist eine von der meisten kontaminierten See der Welt, mit Cäsium unter 37. Und da sehen wir, dass die Werte gehen runter und es ist überhaupt nicht problematisch für die Menschenernährung.
Auch wenn dieser Befund vielleicht beruhigt, soll Atommüll später auch wieder aus dem Meer geholt werden, wenn er denn nicht in allzu großer Tiefe liegt.
Müll, auch Atommüll im Nordostatlantik, Cornelia Kirchner berichtete für die ARD Infonacht. Wie in so vielen Städten gibt es sie auch im bayerischen Mühldorf Straßen, die nach Menschen benannt wurden, deren Lebensgeschichten mit der NS-Zeit verstrickt sind. In Mühldorf ist es die Hans-Gollwitzer Straße, benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister und NS-Täter Hans Gollwitzer. Immer wieder gab es da Bestrebungen, die Straße umzubenennen oder auf die Geschichte des Namensgebers hinzuweisen. Wie geht eine Stadt mit dem Straßennamen um, an dem so viel Geschichte haftet? In Mühldorf hat man sich für Sticker und QR-Codes entschieden.
Wir bringen jetzt einmal den QR-Code für die Hans-Gollwitzer-Straße am Straßenpfosten quasi an. Da kann halt jeder, der vorbeigeht, einfach mit dem Handy den QR-Code scannen und kommt dann auf die Homepage, wo mehr Infos dazu sind.
Sagt Kerstin Fottner von der Mühldorfer Tourismusbehörde. Die Sticker sind ungefähr 15 mal 10 cm groß, weiß, mit dem Mühldorfer Stadtwappen und einem QR-Code versehen. 5 Jahre ist es her, dass der grünen Stadtrat Matthias Kraft einen Antrag gestellt hatte, am Straßenschild auf die NS-Vergangenheit Gollwitzers hinzuweisen. Zufrieden ist er allerdings nicht.
Wenn ich dieses kleine Pappschild da sehe, dann hätte ich mir halt gewünscht, dass es ein bisschen klarer und deutlicher und ehrgeiziger geworden wäre. Ja.
Hans Gollwitzer wurde 1938 vom NS-Kreisleiter zum berufsmäßigen Bürgermeister der Stadt berufen, nachdem er das Amt bereits ein Jahr ehrenamtlich ausübte. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der ehemalige evangelische Pfarrer zum Täter. Er sorgte unter anderem für die politische Verfolgung und Diskriminierung von Juden und Andersdenkenden, ohne später Reue zu zeigen.
Er sagt ganz klar, ja, ich habe damals die Person in Schutzhaft nehmen lassen, weil er sich gegen unsere Volksgemeinschaft definiert hat, die aber natürlich von ihm oder von dem System oder von der NS-Zeit definiert ist. Und deswegen ist er für mich Täter.
Sagt der Mühldorfer Stadtarchivar Edwin Hamberger. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Gollwitzer in ein Internierungslager, Stichwort Entnazifizierung. Und, obwohl die Mühldorfer von seiner Geschichte wussten, 1952 wählten sie ihn zum ersten Bürgermeister. Bis 1966 blieb er im Amt und wurde anschließend sogar zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. 1983 dann, kurz nach seinem Tod, wurde die Straße im Mühldorfer Süden nach ihm benannt. Bestrebungen, die Straße umzubenennen oder eine Infotafel aufzustellen und sich von der Ehrenbürgerwürde zu distanzieren, wurden vor 7 Jahren vom Stadtrat abgelehnt. Die Lösung mit den QR-Codes empfindet der Stadtarchivar als eine gute Form der Erinnerungskultur, denn
wenn man sagt, man schraubt das Straßenschild ab, tun wir uns da wirklich was Gutes und ermöglicht es uns wirklich, kritisch mit dieser Vergangenheit umzugehen.
In der ruhigen, rundläufigen Hans-Gollwitzer Straße selbst kommt das Projekt bei denen, die es mitbekommen, gut an.
Ja, ist ja super, dann kann man sich da auch weiterbilden und weiß ja nicht jeder, wer das vielleicht war.
Muss man mal stehen bleiben und mal lesen.
Ein Bericht von Lea Weinberg war das.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Ja, die Handballer des SC Magdeburg haben erneut die Champions League gewonnen. Im deutschen Finale gegen den Meister aus Berlin war es eine, Ina Kast, ja doch, klare, überraschende Angelegenheit, oder?
Ja, am Ende steht ein 32-26 für die Magdeburger gegen die Füchse Berlin. Unsere Reporterin Tabea Kunze war in der Halle beim Final Four Turnier in Köln dabei und so hat sie die Sekunden nach Spielende erlebt.
Und das ist die Schlussrede. Ekstase pur, der SC Magdeburg ist erneut das beste Handballteam Europas. Champions League Sieger SCM. Jetzt umarmen sie sich da und springen im großen Kreis auf und ab. Die Revanche ist geglückt, in der Bundesliga knapp hinter den Füchsen Berlin ins Ziel gekommen. Aber in der Champions League, da haben sie abgeliefert und haben in diesem Finale wirklich überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, wer hier heute mit Europas Krone aus der Halle gehen wird. Und das ist der SC Magdeburg.
Magdeburg, also das beste Handballteam Europas. Für die Fußballer des FC Bayern hat in Cincinnati die Club-WM begonnen. Das Auftaktspiel gegen Auckland City aus Neuseeland ging mit 10:0 haushoch an den deutschen Rekordmeister. Frage an Florian Eckel, welche Bedeutung hat denn nun dieser Kantersieg?
Ja, leider aus Bayerns Sicht gibt es nur 3 Punkte für dieses Schützenfest. Aber viel wichtiger als der Sieg gegen die Halbprofis aus Neuseeland ist meiner Meinung nach, man konnte sich locker einspielen, weiter an der Offensivabstimmung arbeiten und nach einer sehr kurzen Eingewöhnungsphase im Turnier entspannt ankommen. Man hat zum Beispiel bei Stürmerstar Harry Kane gesehen, dass Reisestrapazen Hitze und Zeitverschiebung schon auch Spuren hinterlassen können. Deswegen konnten die Bayern den Auftakt gegen Auckland City recht schnell als Testspiel nutzen, auch weil Talente wie Asnou und Karl Spielzeit sammeln durften und auch die Verletzungsrückkehrer Upamecano und Musiala wieder eingegliedert worden sind. Jetzt bleiben 5 Tage, um sich in Ruhe auf die erste große Herausforderung im Turnier anzupassen. Kommendes Wochenende geht's dann gegen die Boca Juniors aus Buenos Aires. Das wird eine ganz andere Hausnummer für die Bayern.
Wir bleiben noch kurz beim Fußball. Bei der U21-EM in der Slowakei steht das deutsche Team gerade im 2. Gruppenspiel Tschechien gegenüber. Der Zwischenstand nach 70 gespielten Minuten 4:2 für Deutschland. Tennisspielerin Tatjana Maria hat heute sensationell das WTA 500er Turnier im Londoner Stadtteil Queens gewonnen. Mit 37 Jahren. Das ist vor ihr noch keiner Spielerin gelungen. Alexander Zverev wollte sich den Titel beim Rasenturnier in Stuttgart schnappen, musste sich seinem Angstgegner Taylor Fritz aber geschlagen geben. Sein Fazit fällt trotzdem positiv aus.
Ich habe alles aus der Woche rausgeholt, was ich haben wollte. Klar, es ist nie schön, ein Finale zu verlieren, aber es ist auch okay. Dafür, dass wie viel ich trainiert habe, dafür, was ich alles gemacht habe, finde ich diese Woche mehr als positiv.
Für Zverev geht es nun direkt mit dem Rasenklassiker in Halle Westfalen weiter. In 2 Wochen beginnt dann das legendäre Turnier in Wimbledon. Montreal war an diesem Wochenende Austragungsort in der Formel 1. Das Rennen zum Großen Preis von Kanada gewann vorhin George Russell. Und das war ein besonderer Sieg. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Erster Mercedes-Sieg in dieser Saison. Für George Russell der 4. Erfolg seiner Karriere. Der Engländer gewann schon das Startduell gegen Titelverteidiger Max Verstappen und konnte den Red Bull des Niederländers durch eine perfekte Rennstrategie auch hinter sich halten. Platz 3 hinter Russell und Verstappen ging in Montreal an den erst 18-jährigen Kimi Antonelli im 2. Mercedes. Das erste Podium für den jungen Italiener. Enttäuschend diesmal die beiden WM-Führenden von McLaren. Spitzenreiter Oscar Piastri wurde zwar zumindest noch 4., aber der Tabellenzweite Lando Norris ist nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen ausgeschieden. Der Deutsche Nico Hülkenberg hat in seinem Sauber als 8. 4 WM-Punkte geholt.
In 2 Wochen geht es dann mit dem 11. Saisonrennen in der Formel 1 weiter, dem Großen Preis von Österreich.
Dankeschön, der Sport mit Ina Kast.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.31 Uhr mit Milat Kupay. Aus Israel und dem Iran werden auch am Abend heftige gegenseitige Angriffe gemeldet. Demnach hatte Iran eine neue Raketenoffensive gestartet. Das israelische Militär hat Irans Hauptstadt Teheran ins Visier genommen. Isabel Gotowatz berichtet.
Zuvor hatte Israel zu Evakuierung im Iran aufgerufen. Sie richteten sich an Menschen in der Nähe von Rüstungsfabriken. Seit Beginn der Eskalation am Freitag hat Israel mehrere Ziele im Iran ins Visier genommen. Darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellen, Städte und Ölfelder. Der Iran hatte Israel bereits am Freitag mit hunderten Raketen und Drohnen attackiert. Offiziellen Angaben zufolge sollen im Iran mehr als 120 Zivilisten bereits getötet worden sein.
Bundeskanzler Merz ist auf dem Weg zum G7-Gipfel in Kanada. Das Treffen der großen westlichen Industriestaaten beginnt morgen. Vor seinem Abflug äußerte sich der Kanzler zu seinen Erwartungen. Aus Berlin, Effi Seibert.
Merz nannte mehrere Themen, die in Kanada besprochen werden. Zum einen natürlich die Raketenangriffe zwischen Iran und Israel. Merz will darauf dringen, dass sich der Konflikt im Mittleren Osten nicht ausweitet. Gleichzeitig sagte er, dass auch Deutschland sich wappne gegen mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen im Land. Das zweite große Thema bei den G7 wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein. Hier möchte Merz auch die Nicht-Europäer auf dem Gipfel dafür gewinnen, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen. Auch die Wirtschaft spielt bei dem Gipfel eine große Rolle.
Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte sind die Verdienste aktiver und ehemaliger Soldaten mit einem nationalen Veteranentag gewürdigt worden. Bei einer zentralen Veranstaltung in Berlin sagte Bundestagspräsidentin Klöckner, der Veteranentag schaffe öffentliche Sichtbarkeit, Anerkennung und Respekt für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient hätten. Bundesverteidigungsminister Pistorius bezeichnete die Bundesangehörigen bei einem Appell in Hamburg als zentralen Bestandteil der Gesellschaft sowie als Garanten für Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa. Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung Streeck will Mediensucht zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit machen. Jugendliche nutzen viel zu viel Social Media, Streamingdienste oder Games, sagte Streeck der Zeitung Die Welt. Bestehendes Recht müsse durchgesetzt werden. Nach Streecks Erfahrungen überprüfen kaum Plattformen, ob Jugendliche unter 16 Jahren ihren Social-Media-Account mit Zustimmung der Eltern einrichten. Und das Wetter in Deutschland. Nachts in der Südhälfte Schauer und Gewitter, im Westen gering bewölkt und trocken bei 16 bis 8 Grad. Morgen oft heiter bis wolkig, im Osten und Südosten noch ein paar Schauer bei 18 bis 26 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel, im Süden Schauer 19 bis 29 und auch am Mittwoch heiter bis wolkig in der Nordhälfte, örtlich Schauer bei 18 bis 30 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 22.35 Uhr gleich. Vorsicht bitte auf der A7. Füssen-Reute-Ulm. Zwischen Illertissen und Föhringen gefährdet Aquaplaning die Fahrt. Es haben sich bereits dort zwei Unfälle ereignet. Dann die A1 Bremen-Osnabrück, die ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Und Berlin noch, der Verlauf A100-113 ist zwischen Oberlandstraße und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr ebenfalls gesperrt. Gute und sichere Fahrt für Sie.
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Fick im Studio. Hallo, einen schönen guten Abend. Und jetzt wollen wir mal etwas für Ihre Erholung, Ihre Gesundheit tun. Nach einem langen Studien- oder Arbeitstag fühlen sich viele ja erschöpft. Selbst am Wochenende können einige da nicht abschalten und sich richtig erholen. Denn Erholung ist mehr als nichts tun oder schlafen. Wie gelingt also eine gute Regeneration? Luca Sumpfleth aus der SWR Wissenschaftsredaktion geht genau dieser Frage in seinem Feature heute ganz genau nach.
Samstagmittag in Baden-Baden. Die Menschen lassen die Seele baumeln.
Spazieren gehen, heute schöne Wetter genießen, mit ganz tollen Freundinnen unterwegs sein, gemeinsam Zeit erleben und ein bisschen durch die Stadt schlendern.
In die Sauna, in eine Kunstausstellung oder durch den schönen Kurpark spazieren. Am Wochenende empfinden das viele als wohltuend. Wovon müssen sie sich erholen?
Von vielen, vielen schlechten Nachrichten.
Kinder, Arbeit, die Welt, die Politik. Muss man sich zurzeit echt stark von erholen.
Nebenbei das Familienleben und alles unter einen Hut zu bekommen, ist dann doch sehr, sehr aufreibend tatsächlich.
Ja, Arbeit und Uni, privates Zeug.
Knapp 55% der Deutschen fühlen sich erschöpft, zeigt eine Umfrage aus dem Sommer 2024.
Wir erleben tatsächlich eine kollektive Erschöpfung. Manchmal spricht man sogar von einer Pandemie der Erschöpfung.
Laura Fenz ist Arbeitspsychologin und Erholungsforscherin an der Leuphana-Universität in Lüneburg.
Und das hängt damit zusammen, dass wir in einer Welt voller Krisen leben. Und all diese Dinge, die auf uns einprasseln, machen letztendlich was mit unserem Wohlbefinden.
Auch die Arbeit raubt vielen Kraft. Wir sind heute 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Zu jeder Zeit können wir Mails empfangen. Mit der Erwartung, ständig erreichbar zu sein, tun sich vor allem Jüngere schwer, weiß Laura Fenz. Dadurch geht bei vielen die Zeit für Erholung, für eine Pause verloren. Neben den Bildschirmjobs sind es Berufe im Gesundheitswesen oder an Schulen, die aufgrund der vielseitigen Arbeitslast als zunehmend erschöpfend empfunden werden.
Wenn wir das jetzt breiter fassen, dann verstehen wir Erschöpfung als etwas, das aus Belastungsfaktoren in der Arbeit und allen anderen Bereichen unseres Lebens kommen kann und das sich aufteilen kann in körperliche, emotional, psychologische und kognitive Erschöpfung.
Familie managen, Angehörige pflegen, gesundheitliche Probleme in den Griff kriegen, mit dem Druck bei der Arbeit klarkommen, eigene Bedürfnisse hinten anstellen. Wir können emotional erschöpft sein oder körperlich und sogar intellektuell. Nicht allen Belastungen können wir aus dem Weg gehen. Schließlich haben wir persönliche Ziele oder Verpflichtungen, die uns wichtig sind. Und die politische Lage lässt sich weder wegzaubern noch ignorieren. Um gesund zu bleiben, müssen wir uns erholen. Nur wie? Der Reporter von Das Wissen besucht Maria Wienströer in ihrer Wohnung in Baden-Baden. Erst vor wenigen Tagen ist sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. 7 Tage allein in einem Hotel auf Teneriffa.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Bereits das dritte Jahr in Folge war sie dort. Rückzugsort für ganzheitliche Erholung, heißt es auf der Website.
Ich habe ein Ernährungsprogramm bekommen, ich habe ein Bewegungsprogramm aufgeschrieben bekommen und ich hatte sehr viel Stille, indem ich einfach als Alleinreisende auch wenig gesprochen habe. Und das in Kombination mit einer fantastischen Umgebung, vielen Wanderungen an der Küste entlang und in die Berge und jeden Tag ein Bad im Meer zu nehmen, was zwar nur 14 Grad kalt ist, aber trotzdem hat mich das wieder in die Senkrechte gebracht.
Der Urlaub ist eine echte Abwechslung zu ihrem Alltag.
Das ist jetzt hier noch das, was ich gleich zu bearbeiten habe. Das ist alles, was ich noch zu diktieren habe.
Maria Wienströer ist Hausärztin mit eigener Praxis. 12 Stunden verbringt sie dort täglich.
Die Hausbesuche, die müssen nur dokumentiert werden.
Am Sonntag warten noch Büroaufgaben.
Was mich wirklich tatsächlich erschöpft, das sind diese Rahmenbedingungen. Es ist dieses Thema Ungerechtigkeit und auch, dass es ganz einfach zu viel ist. Es ist zu viel am Ende des Tages. 12 Stunden ist einfach von der Menge her herausfordernd und je älter ich werde, umso herausfordernder wird es.
Eigentlich könne sie viel ab. Und dank ihres tollen Teams komme sie mit der Belastung meist noch klar. Vor 3 Jahren, als sie sich neben dem Stress der Corona-Pandemie um ihre kranke Mutter kümmern musste, wurde es aber zu viel. Über eine Freundin erfuhr sie von dem Hotel auf Teneriffa und machte sich allein auf den Weg.
Als ich dann im Flugzeug saß, mich angeschnallt habe und habe gedacht, so, jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt fährst du tatsächlich alleine irgendwo hin. Und dann war ich aber ganz stolz, dass ich das gemacht habe. Ich bin eigentlich sehr gestärkt dann wieder zurückgekommen und auch, ich könnte mir vorstellen, dass ich richtig lange Urlaube jetzt auch alleine machen könnte.
Maria Wienströer hat für sich entdeckt, wie sie ihre Batterien wieder aufladen kann. So ein Urlaub würde vermutlich vielen gut tun. Aber gibt es ein Rezept für die perfekte Erholung?
Die erste falsche Vorstellung vom Thema Erholung ist, dass es quasi Geheimrezepte gibt und dass man Personen sagen kann, du musst nur das, das und das machen und dann bist du gut erholt. Tatsächlich wissen wir aus der Forschung, dass ja, es spielt eine Rolle, was wir tun, aber das vor allem, weil was wir tun, etwas damit zu tun hat, wie wir uns fühlen.
Nicht was wir tun ist entscheidend, sondern wie es uns dabei geht. Die Erholungsforscherin Laura Fenz spricht von psychologischen Erholungserfahrungen.
Wir wissen, dass bestimmte Erholungserfahrungen als psychologische Erfahrungen besonders wichtig sind, um uns gut erholen zu können. Eine ganz zentrale dieser Erholungserfahrungen ist das Abschalten von der Arbeit, nicht an die Arbeit denken.
Also klare Grenzen ziehen zu dem, was erschöpft. Der Psychologe Johannes Wentsche forscht an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dresden zum Thema Erholung. Wie kommen wir los vom Grübeln, das uns nachts schlecht schlafen lässt?
Hier gilt die Regel, dass man was anderes machen soll, als die Arbeitstätigkeit hergibt. Also wer viel sitzt, sollte aufstehen und sich bewegen. Wer viel nachdenken muss in der Arbeit, sollte irgendwas machen, wo er mal geistig abschalten kann.
Es gibt aber noch 3 weitere psychologische Erfahrungen, die in der Forschung als erholsam gelten, erklärt Wentsche. Nach dem Abschalten ist die zweite, sich geistig und körperlich entspannen zu können, also Ruhe zu finden. Die dritte, in der Freizeit etwas Neues dazulernen oder Herausforderungen zu meistern. Die vierte, Kontrolle erleben, also das Gefühl zu haben, selbstbestimmt mit der eigenen Zeit umzugehen.
Die Empfehlung ist eben, dass man probieren sollte, in den Erholungsphasen möglichst viel von diesen 4 Erholungserfahrungen zu erleben.
Und dann gibt es doch noch so etwas wie ein Geheimrezept, verrät Johannes Wentsche. Den Körper herausfordern und Sport machen. Denn das bringt uns nicht nur auf andere Gedanken, sondern der Körper baut Stresshormone ab und schüttet Glückshormone aus. Unser Puls und unser Blutdruck werden zuerst hochgefahren, anschließend aber umso mehr gesenkt. Nach dem Sport fühlen wir uns meist entspannter als vorher. Und es passiert noch mehr.
Körperliche Aktivität ist gut für die geistige Fitness, also man findet da verbesserte Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung in verschiedenen kognitiven Leistungsparametern und wir finden vor allem auch starke Effekte für das Wohlbefinden.
Bewegung tut also allen gut. Was uns sonst erholt, ist von Mensch zu Mensch aber verschieden. Und genau darum geht es bei guter oder richtiger Erholung. Herauszufinden, was mir hilft, meine Batterien aufzuladen und ins innere Gleichgewicht zu kommen.
There's physical, mental, spiritual.
emotional, social, sensory and creative.
Das ist Sandra Dalton Smith aus Alabama. Sie ist Ärztin wie Maria Wienströer, aber sie hat ein Buch zum Thema Erholung geschrieben. Es heißt Sacred Rest und wurde in den USA zum Bestseller. Darin schlägt sie 7 Ebenen der Erholung vor: körperliche, mentale, spirituelle, emotionale, soziale, sinnliche und kreative Erholung.
For today so far, I've already done something specifically as it relates to social rest.
Heute habe sie bereits mit einer Freundin telefoniert, erzählt sie. Einer, der sie ihre Gefühle mitteilen kann. Diese soziale Erholung habe sie dringend gebraucht und legt sie auch anderen ans Herz.
Because oftentimes we are surrounding ourselves with the people who have expectations of us.
Weil wir uns oft mit Menschen umgeben, die Erwartungen an uns haben. Im Moment haben die Menschen weniger Freunde als je zuvor. Und das ist nicht nur eine Folge von Covid. Das war schon immer so, dass wir uns zu sehr auf unsere Arbeit und unsere Familie konzentrieren. Aber wir müssen begreifen, dass wir Zeit mit Menschen verbringen müssen, die uns auch mal etwas geben und nicht immer nur etwas von uns verlangen.
Dass sie sich so um sich und ihre Bedürfnisse kümmert, sei nicht immer so gewesen.
I was one of those people.
Im Videocall mit Das Wissen erzählt die Ärztin, dass sie bei der Arbeit häufig in belastende Situationen gerät.
It messes with you.
Das hat mir zugesetzt. Und ich habe gelernt, das auszublenden, damit ich meine Arbeit weitermachen kann. Aber in Wahrheit hat ein Teil meiner Emotionen immer noch damit zu tun. Und ich habe diese ganze Spannung in meinen emotionalen Rucksack gestopft. Und irgendwann wurde es zu viel. Ich konnte nicht mehr damit umgehen. Also habe ich überlegt, wie kann ich meine Arbeit weitermachen?
Damals begann sie, Studien zu lesen und in sich hineinzuhorchen. Heraus kam ihr Konzept der 7 Erholungsebenen, nach denen sie heute lebt. Damit geht es ihr viel besser. Denn je nachdem, wie sie sich fühlt, weiß sie, was zu tun ist. Ist sie zum Beispiel kreativ ausgelaugt, geht sie in der Natur spazieren. Wen Nachrichten über Kriege oder die Klimakrise bedrücken, der sei meist mental und spirituell erschöpft, erklärt sie. Da könne es helfen, sich zu engagieren, um einen kleinen Teil zur Lösung beizutragen. Dass viele ihrer Tipps tatsächlich erholsam sein können, ist auch wissenschaftlich belegt. Carmen Binnewies ist Arbeitspsychologin und erforscht an der Uni Münster, wie verschiedene Aktivitäten uns erholen. Für eine Studie, die 2024 im Fachmagazin World Leisure Journal erschien, hat sie sich kreative Tätigkeiten angeschaut. Dazu füllten die Studienteilnehmer eine Woche lang einen Fragebogen aus. Zu ihrem Wohlbefinden, den Tätigkeiten, denen sie nachgingen, und ob sie dabei das Gefühl hatten, sich entfalten zu können.
Wir wollten speziell wissen, inwiefern Kreativität auch nochmal zusätzlichen Aspekt in der Erholung bedeutet, weil das ja auch nicht nur darum geht, dass man dort jetzt sozusagen versucht, den Stress wieder abzubauen, sondern weil natürlich sich kreativ zu betätigen oftmals für die Leute auch eine Form ist, sich selber auszudrücken, ne? und sich selber ja da ein Stück weit zu verwirklichen.
Viele Teilnehmer, die nach Feierabend malten, fotografierten, Musik machten, im Chor sangen oder anderweitig kreativ wurden, fühlten sich abends wohler und weniger müde. Carmen Binnewies hat mit Kollegen zudem untersucht, wie unsere Umwelt auf uns wirkt.
Und da ist es so, je mehr Natur wir erleben oder je attraktiver wir dann auch unsere Umwelt erleben, desto besser können wir uns erholen. Deshalb, Natur ist ein wichtiger Aspekt, aber am Ende geht es auch darum, ob wir uns da wohlfühlen in diesem Bereich.
Ob wir uns auch noch am nächsten Tag erholt fühlen, hängt aber von vielem ab. Zum Beispiel, wie wir in der folgenden Nacht schlafen oder wie viel Stress am nächsten Morgen lauert. Dass die Erholung nicht so lange anhält, wie erhofft, kennen viele auch aus dem Urlaub.
Wenn wir aus Urlaub nach Hause kommen, dann habe ich manchmal wirklich das Gefühl, so jetzt 2-3 Tage Erholung wäre nicht schlecht.
Oft ist Urlaub anstrengender als der Alltag, wenn die Kinder eigentlich in der Betreuung sind. So. Und dann hat man sie 24/7 über 2-3 Wochen, finde ich manchmal ganz schön anstrengend.
Allein oder mit der Familie wegzufahren, kann ganz andere Effekte haben. Und auch sonst hat die Urlaubsgestaltung einen großen Einfluss darauf, wie es uns danach geht. Auch dazu forscht Carmen Binnewies.
Und da ist es so, dass leider dann man nach meistens spätestens 3 Wochen wieder aus dem Ausgangsniveau ist, wie vor dem Urlaub und oft sogar auch schon nach einer Woche.
Denn wer am letzten Arbeitstag noch bis spät arbeitet und erst nachts die Koffer packt, startet gestresst in den Urlaub und wird dann oft krank. Auch wer zurückkommt und große Stapel Ordner oder lange Maillisten aufarbeiten muss, ist schnell wieder erschöpft. Die Expertin empfiehlt deshalb, lieber kurz, aber dafür mehrmals im Jahr Urlaub zu nehmen und auch im Alltag Pausen einzulegen.
Und dann habe ich jetzt hier mein Kissen, setze mich hier hin, so in den Sitz und dann versuche ich einfach nur mal so auf die Atmung zu achten und habe so ein inneres Mantra.
Maria Wienströer aus Baden-Baden schmeißt ein kleines rundes Kissen auf ihren Wohnzimmerboden und setzt sich im Schneidersitz darauf.
Und dann versuchen, dreimal so lange auszuatmen.
Bevor sie in ihre Praxis fährt, sitzt sie oft schon früh morgens um 5 Uhr hier. Das hat sie geändert, seit sie sich eine Woche im Jahr eine Auszeit allein auf Teneriffa gönnt.
Dann kann der Tag beginnen, ja? Dann kann der Tag beginnen, so mache ich das.
Dass der Urlaubseffekt schnell verfliegt, kennt auch sie. Die morgendliche Meditation ist deshalb zur Routine geworden. Sie hilft ihr das ganze Jahr über, gut durch den Tag zu kommen.
Nicht jeden Tag schaffe ich es, aber relativ häufig, 2-3 Mal die Woche mit Sicherheit. Und durch den Winter habe ich es teilweise 2 Monate geschafft, es jeden Morgen und jeden Abend zu machen. Da war ich ganz diszipliniert.
Solche Routinen beugen einer starken Erschöpfung besonders gut vor. Denn gerade wenn Erholung dringend ist, zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag, fällt es umso schwerer, sich aufzuraffen und sich aktiv zu erholen. Nicole Plinz leitet die Tagesklinik für Stressmedizin im Asklepios-Klinikum in Hamburg. Wer hierher kommt, ist meist klinisch erschöpft. Woran merken wir, dass es ernst wird?
Es gibt so etwas wie Frühwarnzeichen dafür, dass ich in eine Erschöpfungskrise hineingerate. Das ist vielleicht nicht so ganz leicht, das zu erkennen. Vielleicht braucht es dafür manchmal sogar ein bisschen Erfahrung oder es braucht ein Gegenüber, das uns das zurückmeldet.
Ein typisches Anzeichen ist, dass wir schnell gereizt sind.
Das merkt dann oft die Familie oder merken die Freunde. Aber auch, dass wir unkonzentrierter werden, dass wir Schwierigkeiten haben, uns zu Dingen zu motivieren, die uns sonst eigentlich Freude machen.
Um den eigenen Stress zu erkennen, gibt es heute noch andere Möglichkeiten. Ein Fitness-Tracker oder eine Smartwatch am Handgelenk genügen, um das eigene Stresslevel bequem und eigenständig zu prüfen. Die Stressindikatoren Herzrate und Herzratenvariabilität, also wie schnell oder unregelmäßig das Herz schlägt, können die meisten handelsüblichen Geräte messen. Martin Walter ist Direktor der Klinik für Psychiatrie an der Universität Jena und leitet das Forschungsprojekt Cello. Darin hat er mit Kollegen an einer Stresserkennungs-App geforscht und sie technisch weiterentwickelt.
Bei dem Cello-Projekt vereinen wir letzten Endes das Gute aus zwei Welten, indem wir die Erfassung von körperlichen Maßen von Stress über die Smartwatches durchführen und kombinieren mit der Erfassung von subjektivem Empfinden über sogenannte Ecological Momentary Assessments. Das sind kurze Abfragemodule, die in der Regel über das Handy verschickt werden, die den Nutzer fragen, wie geht es dir gerade jetzt in diesem Moment?
Das objektive und das subjektive Stresslevel der Probanden wurde miteinander verglichen.
Da haben wir durch die Befragung in der App festgestellt, dass Menschen zwar auf Nachfrage in der Lage sind zu sagen, jetzt wo du mich fragst, fühle ich mich auch irgendwie gestresst und ich kann vielleicht sogar sagen, warum. Aber wenn wir die Nutzer jetzt nicht explizit nachgefragt haben, dann sehen wir in niedrigen Stufen auch charakteristische Anstiege, zum Beispiel von der Herzrate, wo der Nutzer zunächst erstmal sagen würde, nö, also wie jetzt gestresst fühle ich mich eigentlich noch nicht.
Mit der App ließe sich Stress eigenständig erkennen, bevor er ungesund wird. Und sie kann noch mehr.
Wenn ich jetzt so weit bin, dass ich sage, ich möchte etwas gegen meinen Stress tun und ich möchte mal schauen, was von dem, was ich jetzt ausprobiere, funktioniert besonders gut, dann kann man natürlich über die App schauen, wie sich solche Maße über die Zeit verändern. Also schaffe ich es zum Beispiel durch regelmäßiges ins Bett gehen oder schaffe ich es durch Meditieren, auch diese physiologischen objektiven Stressmarker über einen längeren Zeitraum, das ist, glaube ich, das Wichtige, zu verändern.
Viele Krankenkassen finden solche Apps gut. Denn die Behandlung der Folgen des anhaltenden Stresses kostet sie jedes Jahr Milliarden. Einzelne Kassen bezuschussen Smartwatches, Fitness-Tracker und Stress-Apps inzwischen. Nicole Plinz von der Tagesklinik für Stressmedizin steht dieser Art von Selbstbeobachtung aber zwiespältig gegenüber.
Ich finde, es kann auf der einen Seite hilfreich sein, weil es zum Beispiel mir anzeigen kann, okay, ich bin gerade hochgefahren. Aber was auch passiert ist, dass ich das so nach außen verlagere und eigentlich so Risiko laufe, vielleicht auch ein bisschen den Kontakt zu mir selber zu verlieren. Und vielleicht ist das ja eher so ein Part, der uns als Gesellschaft erschöpfter macht, dass wir Verbindung verlieren zu uns selbst und zu anderen.
Dadurch, dass wir heute in jeder freien Minute das Smartphone zücken und uns von den sozialen Medien berieseln lassen, verpassen wir im Alltag viele kleine Erholungsmomente, meint Nicole Plinz. Aber vielleicht ist die Stresserkennung mit App und Smartwatch ja gerade etwas für Menschen, die derart im Hamsterrad drehen, dass sie dazu gar nicht mehr fähig sind. Oder für all jene, die besonders technikaffin sind. Sie ist jedenfalls eine Hilfe, für die sich jeder aktiv selbst entscheiden muss. Sich erholen zu können, ist aber nicht nur Eigenverantwortung. Einen Großteil des Tages verbringen wir in festen Arbeitsstrukturen. Hier kommt die Verantwortung der Arbeitgeber ins Spiel. Zwar gibt es in Deutschland gesetzlich festgelegte Pausenzeiten, aber sie werden oft nicht eingehalten, erklärt Johannes Wentsche von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das hat nicht nur gesundheitliche Folgen, wie der Psychologe in vielen Studien untersucht hat.
Da findet man tatsächlich, dass Nicht-Pause-Machen eben wieder mit diesen Erschöpfungsbeschwerden, mit verringertem Wohlbefinden, interessanterweise auch mit höherer Kündigungsabsicht tatsächlich einhergeht. Den Beschäftigten gefällt das nicht, wenn sie kontinuierlich sozusagen in ihrem Job auf die Pause und auf die Erholung verzichten müssen.
Das Pausenausfallen liege oft an der Arbeitsmenge. Daran, dass viel zu tun ist. Neben Beschäftigten im Gesundheitswesen oder in anderen personenbezogenen Berufen sind Führungskräfte besonders betroffen. Sie tragen oft die größte Verantwortung. Trotzdem sollten sie versuchen, Vorbild zu sein. Denn sie beeinflussen ihre Kolleginnen. Sowohl bei Pausen als auch bei der Erreichbarkeit. Arbeitgeber könnten zudem Schulungen zum Thema Erholung anbieten, meint Johannes Wentsche.
Das erste sind sogenannte Schlafhygiene-Trainings. Da geht es also darum, wie man zum Beispiel sein Schlafzimmer gestaltet. Also, dass man die Fenster abdunkelt, einen dunklen Vorhang hat, dass man nicht unbedingt Uhren hat, auf die man gucken kann, wenn man im Bett liegt. Dass man zum Beispiel auch seine elektronischen Geräte nachts abschaltet und viele, viele andere Dinge.
Johannes Wentsche schlägt außerdem Trainings vor, die dabei helfen, Privates und Berufliches zu trennen.
Da werden also Strategien vermittelt, wie es mir gelingt, Arbeit auch Arbeit sein zu lassen und Freizeit dann tatsächlich zu genießen. Das dritte sind dann sogenannte emotionsbasierte Verfahren. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Achtsamkeitstrainings. Also wie finde ich innere Ruhe? Wie kann ich mich entspannen?
Die Hausärztin Maria Wienströer ist selbst Arbeitgeberin und kennt das Problem mit den ausgelassenen Pausen. Zumindest bei sich selbst. Ihre Kolleginnen seien vorbildlicher.
Die organisieren sich das selbst. Also ich muss da auf nichts achten. Die sind klug und die achten da untereinander drauf, auch dass sie da sich vernünftig ernähren. Ich bin da nicht so gut drin. Ich habe eine Mitarbeiterin, die guckt immer, dass ich genug esse und trinke. Ich werde von hinten immer so ein bisschen ermahnt.
Um gut durch den Tag zu kommen, hat sie eine weitere morgendliche Routine.
Ich bedanke mich jeden Morgen, weil ich finde, dass einfach toll, dass ich das tun darf, was ich tue und habe eine tiefe Dankbarkeit auch dafür, in meiner Position leben zu können. Und das ist mir jeden Morgen auch ein Anliegen und das gibt mir Energie.
Für Maria Wienströer ist diese kleine Geste erholsam. Für andere mag so etwas keine Wirkung haben. Aber falsche Erholung gibt es nicht. Entscheidend ist, dass wir herausfinden, was uns persönlich gut tut.
Wie können wir uns erholen? Das war ein Feature von Luca Sumpfleth aus der SWR Wissen-Redaktion. Und in einer Minute hier bei uns die Nachrichten und danach blicken wir dann ausführlich auf den Konflikt, auf den Krieg zwischen dem Iran und Israel.
Thank you. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Tim Korge. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. In mehreren Landesteilen Israels gab es Raketenalarm. Laut Medienberichten soll es nach Einschlägen einiger iranischer Geschosse mehrere Verletzte gegeben haben. Mindestens 14 Menschen kamen bisher ums Leben. In Teheran wurden unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen. Außerdem wurde der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden getötet. Die Zahl der Toten im Iran ist unklar. Eine örtliche Menschenrechtsorganisation geht von über 400 aus. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat inzwischen für den kommenden Dienstag eine Videokonferenz der EU-Außenminister zur Entwicklung im Nahen Osten einberufen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht nach Angaben von Bundeskanzler Merz sehr weit oben auf der Agenda beim G7-Treffen in Kanada. Merz sagte kurz vor dem Abflug dorthin, dass sich Deutschland darauf vorbereitet, dass israelische und jüdische Einrichtungen bei uns angegriffen werden könnten. Konkreter wurde er aber nicht. Der Bundeskanzler machte deutlich, dass der Iran keine Atomwaffen herstellen oder besitzen dürfe. Das wäre eine Gefahr für den Staat Israel. In Deutschland ist zum ersten Mal der Veteranentag begangen worden. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden die Verdienste der aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Angehörigen der Bundeswehr gehörten in die Mitte der Gesellschaft. Sie garantierten Frieden und Sicherheit in Deutschland. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf der Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt, hat es heute einen Angriff gegeben. Laut Polizei haben 10 bis 15 Unbekannte einige Teilnehmer der Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Männer erlitten dabei Gesichtsverletzungen, mussten aber nicht behandelt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem RBB, Einsatzkräfte seien zwar vor Ort gewesen. Sie seien aber nicht so dicht am Geschehen gewesen, dass sie es hätten verhindern oder die Täter stellen können. Die zum Teil vermummten Angreifer konnten bisher nicht gefasst werden.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen Magdeburg 26:32. Und bei der Europameisterschaft der